Radio Prag Nachrichten.
Die Sozialdemokraten streben eine Verfassungsänderung für Begnadigungen an. Die Kriminalpolizei beschuldigt 14 Leute der Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Laut Meinung eines Forschers sind Reste der Hitlersammlung womöglich noch in Tschechien verstreut. Die tschechischen Sozialdemokraten, ČSSD, wollen eine Verfassungsänderung beantragen, wonach bei Begnadigungen durch den Staatspräsidenten zukünftig noch eine zweite Person darüber mitzuentscheiden habe. Laut Vorstellung der Oppositionspartei sollen entweder der Premier oder der Justizminister eine solche Begnadigung noch gegenzeichnen müssen. Diese Meinung sei bei den Sozialdemokraten herangereift, nachdem Präsident Klaus erst jüngst wieder mit zwei höchst umstrittenen Begnadigungen für Aufruhr gesorgt habe, sagte ČSSD-Vizeparteichef Lubomir Auralek am Freitag vor Journalisten. Man wolle eine öffentliche Debatte ins Rollen bringen, damit in dieser Sache etwas geändert werde, erklärte Auralek. Die tschechische Kriminalpolizei hat gegen 14 Personen einen Strafantrag gestellt. Als Ergebnis ihrer Ermittlungen beschuldigt sie die Strafverdächtigen der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und der Korruption. Die Gruppe habe den Staat um mehr als 630 Millionen Kronen, das entspricht ca. 25,2 Millionen Euro, verprellt, gab ein Polizeisprecher am Freitag bekannt. Nach Informationen der Presseagentur ČTK sei einer der angeblichen Täter ein ehemaliger leitender Verwaltungsangestellter des mittelböhmischen Kreises, der für die Investitionspolitik in den dortigen Kreiskrankenhäusern zuständig war. Die tschechische Polizei ermittelt gegen einen Apotheker wegen Beihilfe zur Herstellung von Drogen bisher noch nicht gekanntem Ausmaß. Der 33-jährige Leiter einer Apotheke im mährischen Olmütz soll rund 7.500 gefälschte Rezepte angenommen und Drogenherstellern dann Medikamente zur Herstellung von Pervitin ausgehändigt haben. Laut der Polizei wusste der Apotheker, dass die Rezepte gefälscht waren. Der Wert des mit den Medikamenten hergestellten Pervitin, einer Droge, die in Deutschland auch als Crystal Speed bekannt ist, liegt umgerechnet angeblich bei über 700.000 Euro. Teile der Hitler-Sammlungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nachweislich im Kloster der südböhmischen Stadt Vyšný Brod aufbewahrt wurden, sind womöglich verstreut an tschechischen Instituten anzutreffen. Das behauptet der Amateurforscher Jiří Kuchař, der vor einiger Zeit drei Skulpturen dieser Sammlungen im Park von Luboká nad Vltavou entdeckt hat. Jetzt hat Kuchař 16 Bilder identifiziert, die Bestandteil der 44 dokumentierten Werke aus der Sammlung sein dürften. In Vyšný Brod hatten die Nationalsozialisten während des Krieges Kunstwerke aus ganz Europa zusammengetragen. Sie sollten Grundbestandteile des Adolf-Hitler-Museums werden, das im österreichischen Linz entstehen sollte. Nach dem Krieg aber blieb im Kloster von Vyšný Brod nur Hitlers persönlicher Besitz zurück. Zwei Prager Bürgerrechtler haben am Freitag im nordböhmischen Semily ein Transparent mit einem Hakenkreuz ausgebreitet. Sie taten dies auf dem Marktplatz genau an der Stelle, wo noch ein Mosaik mit den kommunistischen Symbolen Hammer, Sichel und roter Stern zu sehen ist. Wie sie später äußerten, wollten sie mit ihrer Aktion die unterschiedliche Wahrnehmung von kommunistischen und narzisstischen Symbolen in Tschechien dokumentieren. Nur einige Minuten nach dem Ausbreiten ihres Transparents mit dem Hakenkreuz wurden die beiden Prager von der Polizei festgenommen. Die kommunistischen Symbole aber wurden nicht angetastet. Nach Aussage von Ivan Presina, einem der beiden Bürgerrechtler, aber sei der Kommunismus noch monströser gewesen. Seiner Meinung nach hätten ihn um 50 Millionen Menschen mehr mit ihrem Leben bezahlt, so Presina. Die südböhmische Kreisstadt Brünn kann schon im Herbst mit einer wesentlichen Verbesserung ihrer angespannten Verkehrslage rechnen. Dann soll der große Stadtring in der Messestadt seiner Bestimmung übergeben werden. Bei einer Kontrolle der Bauarbeiten bestätigte Verkehrsminister Pavel Dobisch am Freitag, dass im September ein wichtiger Straßentunnel eröffnet werde und der dann fertiggestellte Ring an die Ausfallstraße nach Svitavy angeschlossen werde. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, örtlich vereinzelt Regen oder Regenschauer, besonders im Norden des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das sind unsere heutigen Themen. Unfreie Kreativität. Ein Prager Aktionskünstler muss hinter Gitter, weil er Ampelmännchen manipuliert hat und die Strafe nicht zahlen will. Digitales Gedenken. Im Museum von Lidice wird ab demnächst ein Audioguide mit Hörspielszenen für die Besucher angeboten. Wir haben die Autorin befragt. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend wird es noch einmal staatsmännisch in unserem Sprachkurs. Und danach nehmen wir Sie mit auf einen ganz speziellen Spaziergang durch Prag, nämlich zu zerstörten und bedrohten Denkmälern der Stadt. Das aber erst in rund einer Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Roman Tietz ist mal wieder in den Medien. Er ist Mitglied der Künstlergruppe Stohoven, die es im Jahr 2007 schaffte, eine Atombombenexplosion ins tschechische Frühstücksfernsehen zu schmuggeln. Im Mittelpunkt steht gegenwärtig aber eine andere Aktion aus demselben Jahr. Tietz hatte in Prag die Ampelmännchen durch eigene Kreationen ausgetauscht und war deswegen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese nicht zahlen will, wird er wohl eine einmonatige Haftstrafe antreten müssen. Marco Zimmermann berichtet über den Fall.
Berühmt-berüchtigt ist eine gute Beschreibung für die Aktionskünstlergruppe Stohoven aus Prag, dessen Mitglied Roman Tietz ist. In einer seiner bekanntesten Aktionen hatte er die regulären Männchen der Prager Ampeln durch etwas kreativere Versionen ersetzt. Bereits im April 2007 zierten seine Figuren mit Hund, mit Bierflasche oder gar erhängt die Verkehrslichter. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs hatte Tietz wohl nicht ausgelöst, wie auch der Verkehrsexperte Stanislav Hummel bestätigte. Die Sicherheit hat er wohl nicht gefährdet. Die Farben Rot und Grün sind ja geblieben. Natürlich hat er Schaden angerichtet, weil jemand die ursprünglichen Ampelmännchen wieder anbringen musste. Das wird den Magistrat bzw. die Straßenmeisterei Zeit und Geld gekostet haben. Also sicherlich eine interessante Aktion, die aber eben nur einmalig war. Den Schaden hatte Tietz der Stadt erstattet. Die Strafe, zu der ihn ein Prager Gericht verurteilt hatte, will der Künstler aber nicht zahlen. Er hat sich für die Alternative entschieden, ein Monat Gefängnis. Ob er aber tatsächlich ins Gefängnis muss, darüber herrscht noch keine Klarheit. Seine Unterstützer haben eine Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile schon mehr als 1000 Mitglieder zählt. Aus diesen Reihen wurde sogar ein Brief an Staatspräsident Václav Klaus geschickt mit der Bitte um Begnadigung. Der Kunsthistoriker Radek Wollmuth versucht zu erklären, warum der Künstler die Strafe nicht zahlen kann. Würde er diese Strafe bezahlen, würde er das System unterstützen, das ihn für eine Sache verurteilt hat, die nicht einmal die Gerichtskosten wert war. In dem Moment, in dem er dem Urteil zustimmt und die Strafe bezahlt, würde er sein Gesicht verlieren. Kritiker werfen Tietz und der Künstlergruppe Stohoven vor, nur Aufmerksamkeit heischen zu wollen und keine wirkliche Kunst zu produzieren. Der Wissenschaftler Wollmuth sieht das aber anders. Kunst hat heute ein anderes Wesen und auch eine andere Bedeutung als noch vor 100 oder 200 Jahren. Heute ist Kunst etwas, das die Gesellschaft untersucht und Dinge herauspickt, die für unser gegenwärtiges Leben unangenehm sind. Das können Probleme mit der Identität sein, der Druck durch Werbung und Ähnliches. Und der Künstler kann und darf dabei nicht anhalten, wenn er die Grenzen des Gesetzes erreicht. Dass Tietz ein Querkopf ist und sich nicht unbedingt an Konventionen hält, stellte er mehrmals unter Beweis, zum Beispiel als er angeblich Bilder aus der Asche verstorbener Menschen erstellte. Am Mittwochabend geriet er erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Als er einer Frau beistehen wollte, die von Polizisten kontrolliert wurde, soll er den Beamten gegenüber handgreiflich geworden sein. Tietz streitet dies ab, er habe die Beamten nur auf ihre rüde Vorgehensweise gegenüber der Frau hingewiesen. Sollten sich die Anschuldigungen jedoch bestätigen, drohen ihm bis zu 4 Jahren Gefängnis.
Viel Wirbel um den Aktionskünstler Roman Tietz. Sie hörten einen Beitrag von Marco Zimmermann. Auch um Kunst, aber vor allem um Geschichte geht es in unserem nächsten Bericht. Denn mit Hilfe eines Audiodramas soll an das Dorf Lidice erinnert werden, das durch ein Massaker der Nationalsozialisten 1942 komplett vernichtet wurde. Rozeznění Lidice 2012 heißt das Projekt. Bei dem Audiodrama führt der Zuhörer selbst Regie. Wie das funktioniert, das erläuterte Silvia Schmidt.
Lidice nimmt einen ganz besonderen Platz in der deutsch-tschechischen Geschichte ein. Das kleine zwischen Prag und Kladno liegende Dorf steht stellvertretend für die Grausamkeiten, die den Tschechen unter den Nationalsozialisten widerfahren sind. Nur wenige Einwohner überlebten das Massaker vom 9. und 10. Juni 1942, das im Zuge der Vergeltungsmaßnahmen für das Attentat auf Reinhard Heydrich stattfand. Das Dorf selbst wurde in Brand gesteckt und somit komplett zerstört. An den Ort des Massakers soll nun in neuer Form erinnert werden. Das ist das erklärte Ziel des Projekts Rozesneni Lidice 2012. Geschehen soll das mithilfe eines Audiodramas, das jedoch nicht mit einem einfachen Hörbuch zu verwechseln ist. Dazu Teresa Semoltamova, die Autorin.
Also es ist kein Hörspiel, muss man sagen, weil Hörspiel ist etwas, was man in Rundfunk hört. Es hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und unser Audiodrama über den Dorf Lidice hat keine solche Entwicklung im klassischen Sinne, sondern es sind so kleine Szenen über verschiedene Orte in dem Dorf, zum Beispiel Kneipe oder Schule oder die Kirche.
Teresa Semoltamova, Doktorandin an der Janacek-Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Brünn, ist die Verfasserin des Audiodramas. Als Inspirationsquelle dienten ihr die Erinnerungen weniger überlebender Frauen, ein Großteil des Stücks ist jedoch ihre eigene Interpretation. Bei dem Drama stehen aber nicht die grausamen Ereignisse, sondern das Alltagsleben der Dorfbewohner vor dem Massaker im Mittelpunkt. Um die Hörer so nah wie möglich an das Geschehen heranzubringen, hat Semoltamova komplett auf die Nutzung von Zahlen und Statistiken verzichtet.
Also was ich ganz toll finde, ist die Möglichkeit, die Geschichte vom 20. Jahrhundert aufgrund von konkreten Lebensschicksalen darzustellen. Weil ich glaube, das sagt mehr als wann das passiert wurde und wie viele Opfer es gebracht hat. Solche Statistiknummern können einen erschüttern, aber ich glaube nicht so viel lange. Dann denkt man eigentlich, warum ging es da?
Interessant ist das Audiodrama auch, weil der Hörer selbst die Regie übernimmt. Durch den Weg, den er durch die Gedenkstätte Lidice wählt, kombiniert er auf eigene Weise die Szenen miteinander.
Sie sind selbst ihr eigener DJ. Jeder hört ein bisschen was anderes. Und jeder Ort hat andere Szenen. Manchmal hat eine Szene auch zwei Schichten. Und je nachdem, wenn Sie wollen, diese Szene weiterhören, kennen Sie natürlich. Oder Sie gehen einfach weiter und die zwei Szenen können sich auch durchkreuzen.
All das funktioniert mit der Hilfe von Smartphones, die man sich beim Eintritt ins Museum von Lidice ausleihen kann. Die Szenen selbst werden mit Hilfe eines digitalen Markers erkannt, der sich an den jeweiligen Orten befindet.
Die Smartphones für das Audiodrama liegen ab dem 9. Juni, dem Gedenktag des Massakers von Lidice, für die Museumsbesucher bereit. Zuerst wird das Audiodrama auf Deutsch und Tschechisch, später aber auch auf Englisch zur Verfügung stehen. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. In dieser Woche hat sich die Regierungskoalition auf die Modalitäten für die erste Direktwahl des tschechischen Staatspräsidenten geeinigt. Markéta Kachlíková greift daher in einer neuen Ausgabe unseres Sprachkurses das Thema Präsidenten noch einmal auf.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen, werden wir uns im Sprachkurs noch einmal dem Thema Präsident bzw. Staatspräsident zu. Insgesamt 10 Staatspräsidenten saßen bisher seit der Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 auf der Prager Burg. Einige von ihnen sind auch mit bestimmten Attributen in die Geschichte eingegangen. So gilt der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš Garrigue Masaryk als Befreierpräsident,
Präsident Osvoboditel,
und sein Nachfolger Edvard Beneš als Erbauerpräsident,
Präsident Budovatel.
Das erste kommunistische Staatsoberhaupt, Klement Gottwald, erhielt wiederum die Bezeichnung erster Arbeiterpräsident,
První dělnický Präsident.
Im Zusammenhang mit der jetzigen Einführung der Direktwahl des Staatsoberhauptes diskutiert man hierzulande nun viel über seine Kompetenzen.
Pravomoci.
Der Staatspräsident repräsentiert sein Land nach außen, hat aber auch gewisse beschränkte innenpolitische Kompetenzen als eine Säule der ausübenden Macht.
Výkonná moc.
Im Staat. Er darf an Parlaments- und Kabinettssitzungen teilnehmen und reden. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Vrchní velitel ozbrojených sil.
Der Hochverrat
Velezrada
ist die einzige Straftat, für die er verurteilt werden darf. Der Präsident darf auch Amnestien verkünden.
Vyhlásit amnestii
bzw. Menschen begnadigen.
Udělit milost.
Er kann zudem sein Veto gegen Gesetze einlegen.
Vetovat zákony
und dadurch diese an das Parlament zurückschicken. Bestimmte Kompetenzen des Präsidenten sind absolut, einige müssen vom Premier gegengezeichnet werden.
Pravomocis kontrasignací.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková sowie Martina Schneibergová, die uns auch noch in den folgenden Minuten begleiten wird. Am vergangenen Dienstag wurde an vielen Orten Tschechiens Karneval gefeiert. Faschingsumzüge, die auf eine lange Tradition zurückblicken können, fanden gleich an mehreren Orten statt, vor allem in der Region von Hlinsko oder in einigen Gemeinden Ostmährens. Einen Karnevalsumzug der besonderen Art haben einige Bürgerinitiativen im Prager Stadtzentrum initiiert. Ihrer Meinung nach entscheiden nämlich eher einflussreiche Immobiliengesellschaften über das künftige Antlitz Prags als die Stadtväter. Zum Protestkarneval hören Sie nun eine neue Ausgabe unseres Spaziergangs durch Prag.
Spaziergang durch Prag. An der Straßenecke Opletalova und Wenceslas trafen am Dienstagnachmittag verschiedene Karnevalsfiguren mit Straßenmusikern zusammen. Ihnen schlossen sich allmählich zahlreiche weitere folgend junge Menschen an. Den Karnevalumzug starteten die Veranstalter der Bürgerinitiative Prager Forum nicht zufälligerweise vor dem Haus Nummer 1601 an der Ecke des Wenceslasplatzes. Denn gerade dieses Gebäude aus dem Jahr 1880 soll trotz Einwänden von Denkmalschutzexperten abgerissen werden. Olga Richtrova vom Prager Forum verteilte unter den Teilnehmern Zettel mit Text und Noten des Lieds, das während des Umzugs gesungen werden soll. In einem Interview erläutert sie die Beweggründe für das Happening.
Also vor allem die Inkompetenz der hiesigen Stadtverwaltung und das Problem, dass es keine Konzeption gibt in der Denkmalpflege im Allgemeinen.
Ich nahm hier vor einer Zeit an einer Protestkundgebung gegen den Abriss dieses Hauses in der Opletalower Straße. Ist seitdem etwas passiert oder hat sich seitdem nichts geändert in dieser Causa?
Doch, also die Hauptfigur, auch die Hauptfigur unserer heutigen Maskerade oder unseres Karnevals, der Kněžínek, eine sehr problematische Figur aus dem Magistrat, geht weg. Also der geht in die Pension, in den Ruhestand, was aber heißt, dass er eigentlich weggehen muss.
Werden wir noch an weiteren Sehenswürdigkeiten vorbeigehen, die genauso gefährdet sind wie dieses Haus?
Also unser Karnevalumzug musste realistisch konzipiert werden. Das heißt, wir können nicht alles sehen, aber einiges wird uns erzählt von den Experten aus Pragwatch, eine Organisation, die sich langfristig mit Urbanismus in Prag beschäftigt.
Diese Faschingsfiguren sind von einer anderen Bürgerinitiative, oder?
Wir arbeiten zusammen mit 3 oder 4 Initiativen, also hauptsächlich Experten, Urbanisten. Und wir sind hier für die Happenings, für das Karnevalische.
Es ist nicht die erste Veranstaltung von Pragwatch. Wissen Sie, wie die Reaktionen der Beamten im Magistrat waren, oder? Haben die von sich hören lassen?
Sehr interessant ist, dass die niedrigen Beamten uns die Daumen drücken. Einige kommen sogar vielleicht und die geben uns auch Tipps und so, aber die hören natürlich, die sehen uns gar nicht gerne.
Ich weiß von dem Güterbahnhof Žižkov, der auch gefährdet ist. Können Sie noch ein paar andere historische Denkmäler nennen?
Ich kann zum Beispiel nennen diesen Palast Palladium. Das ist schon passiert, kann man nichts mehr ändern. Aber das ist der Grund, warum wir das heute machen. Wir wollen zeigen, dass die Öffentlichkeit sich interessiert und nicht wieder so einen UFO im Zentrum einer Stadt sehen will. Also deswegen machen wir es, zeigen, dass wir uns interessieren, dass wir wirklich uns um unsere Stadt kümmern.
Der Umzug beginnt mit einem extra zu diesem Zweck komponierten Lied, in dem Herr Kniežínek, der bisherige Chef der Denkmalschützer des Prager Magistrats, besungen wird. Die Spitze des Karnevalumzugs führte auf einem Tandemfahrrad Martin Veselý an. Er trug die Maske jenes kritisierten Prager Beamten, begleitet von einem Kollegen, der den Hofnarren mimte. Veselý ist Sozialanthropologe und arbeitet mit dem Projekt Prague Watch zusammen, das auf umstrittene Fälle in der Stadtplanung sowie auf gefährdete Baudenkmäler und Grünflächen aufmerksam macht. Der Umzug setzte sich nach einer kurzen Ansprache Veselýs in Bewegung. Von der Straße Opletalova ging es dann nach links bis zur Straße im Graben. Dort hielt der Umzug vor dem ehemaligen Bankgebäude an. Das Wort ergriff ein Student der Kunstgeschichte Jakub Bachtík.
Diese Bank aus den 20er Jahren war einschließlich der Innenausstattung und der Originaleinrichtung bis vor kurzem noch gut erhalten. Nachdem die Bank umgezogen war, entschied sich ein Investor, hier ein großes Kaufhaus einzurichten. Denn das nächste Einkaufszentrum Palladium auf dem Platz der Republik ist ja nur etwa 300 Meter von hier entfernt. Die sogenannte Rekonstruktion des Hauses bestand darin, dass der Großteil abgerissen wurde und vom ursprünglichen Gebäude nur die Fassade übrig geblieben ist.
Dies sei ein typisches Beispiel, wie auch mit anderen historischen Gebäuden im Prager Stadtzentrum umgegangen wird. Von vielen ist nur noch die Fassade erhalten geblieben. Ursprünglich sollte jedoch, Bachtík zufolge, der ganze Hausblock in ein 11-stöckiges Handelszentrum mit Turm verwandelt werden. Die Teilnehmer des Umzugs machten ihrem Unmut recht laut Luft. Es schlossen sich sogar einige Passanten an. Martin Veselý hielt in der Maske des obersten Denkmalschützers Prags eine kleine Ansprache.
Liebe Freunde, denkt daran, dass sich unsere Stadt doch entwickeln muss und nicht wie ein altes Freilichtmuseum aussehen darf. Die Stadt muss doch aufblühen und neue Investoren anziehen. Die Grenzen der Grundstücke aus der Gotik dürfen unsere Fantasie nicht einschränken. Bauen wir hier, liebe Freunde, ein modernes Einkaufszentrum, das mit den anderen nicht zu vergleichen ist. Prag muss modern sein. Wir dürfen nicht im Mittelalter stehen bleiben. Bauen wir doch hier, wie mir mein Hofnarr rät, direkt hier einen Heliport.
Begleitet von Klezmermusikern begab sich der Karnevalumzug in die Rytířská Straße. Unweit des Ständetheaters machte Jakub Bachtík auf zwei mittelalterliche Paläste aufmerksam.
Ein Bankgebäude aus den 20er Jahren abzureißen ist noch nicht so schlimm. Aber gotische Paläste niederzureißen, das erfordert schon Kraft und Mut. Und in Prag hat man den Mut. Es geht um den Palast Hrobčíckých und den Wimmerpalast. Noch vor kurzem waren es Baudenkmäler aus dem Frühmittelalter, die in der Barockzeit umgebaut wurden. Das Barockinterieur war noch intakt. In den 90er Jahren kaufte ein italienischer Investor die beiden Paläste und begann damit, allmählich alles Historische abzureißen. Aus den Gebäuden sind Ruinen geworden, das Barockinterieur sowie die gotischen Keller sind verschwunden. Niemand wurde dafür bestraft. Von den beiden Palästen sind praktisch nur noch die Fassaden erhalten, dahinter findet sich nichts mehr.
Weiter ging es an der ursprünglich gotischen Michaelskirche vorbei, die trotz zahlreicher Proteste von Kunsthistorikern in einen Nachtclub verwandelt wurde. Das weitere Schicksal des Baudenkmals ist vorläufig unklar. Das Ziel des Umzugs war der Prager Magistrat, wo die Karnevalisten noch einmal den Beamten huldigten. Der Karneval ist längst vorbei und wir sind fast am Ende des heutigen Spaziergangs angelangt. Falls Sie während Ihres Prag-Besuchs ein verschandeltes Gebäude entdeckt haben, würde es uns freuen, wenn Sie uns schreiben. Sie können uns auch gerne Ihre Gedanken zum Thema Denkmalschutz und Stadtentwicklung mitteilen. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Sie können uns auch eine Mail schicken an deutsch@radio.cz. Aus den Zuschriften werden wir einen Gewinner auslosen und mit einer CD belohnen. Im Januar fragten wir Sie nach den Astronomen, die Rudolf II. Nach Prag eingeladen hat. Es waren Tycho Brahe und Johannes Kepler. Eine CD geht an Leo de Deus aus Oeschrest in den Niederlanden. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Spaziergang durch Prag mitgenommen hat sie Martina Schneibergova. Mir bleibt nur noch der Hinweis, unsere Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder mit der App des Tschechischen Rundfunks auf Ihrem Handy empfangen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.